Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und damit hallo im Juli und in einer neuen Folge Edelmetall. Wir haben wie immer eine tolle Folge für euch zusammengeklöppelt, aber heute ist es so ein bisschen noch besonderer als sonst, weil wir sind quasi on Tour und sitzen endlich mal wieder zusammen in einem Raum. Und wenn ich wir sage, meine ich das auch, denn auch hier ist mein Lieblingspodcast-Chef Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hallo Florian.
Hallo Linda.
In Natura sieht man sich.
Schön, wirklich schön. Und wir sind ja auch an einem sehr schönen Ort, aber das verraten wir erst später.
Ganz genau. Und weil wir das erst später verraten, wollen wir jetzt mal ganz fix zu dem Folgeninhalt kommen, sonst plänkeln wir ja
immer rum. Wir haben viel vor heute, deswegen machen wir auch nicht direkt.
Nee. Ja. Wir müssen jetzt erstmal sagen, worum es heute geht. Also, wir sprechen über die Tarifbewegung. Die Tarifrunde von Eisen und Stahl ist ja zu einem Abschluss gekommen. Das sagen wir später noch, wie es da ausging. Und wir wollen noch mal einen kleinen Ausblick für die Metall- und Elektroindustrie geben. Aber bevor es soweit ist, müssen wir noch mal über eine Nachricht der letzten Tage sprechen. Es gab nämlich Regungen im Kanzleramt, kann man sagen. Es hat für Schlagzeilen gesorgt. Was ist denn genau passiert?
Ja, ich glaube, alle, die sich mit Tarifpolitik beschäftigen, haben sich in den letzten Tagen so ein bisschen die Augen gerieben, weil es gab eine Nachricht, dass Olaf Scholz, ich glaube am Anfang waren es nur Medienberichte aus der Bild und dann hat sich es aber irgendwie ein bisschen verfestigt, dass so die Idee war, dass um diese Inflation, also die Preissteigerung zu bekämpfen, die Arbeitnehmer einfach auf eine vernünftige Lohnsteigerung verzichten sollen und eher so eine Einmalzahlung akzeptieren sollen. Und da hat Scholz gesagt, er holt irgendwie im Juli mal Arbeitgeber und Gewerkschaften und Regierung zusammen und dann spricht man mal darüber, wie man so die Preissteigerung stoppen kann, was ja grundsätzlich auch keine schlechte Idee ist, kann man ja machen. Aber ja, Tarifpolitik wird nicht im Kanzleramt gemacht und das ist schon ein verrückter Vorgang, dass uns jetzt, bevor unsere Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie startet und auch gerade mit der sehr erfolgreichen Stahltarifrunde im Rücken, irgendwie die Idee aufkommt zu sagen, wir sollen hier keine Entgelterhöhung fordern, sondern ein Festgeld.
Was ich dabei auch noch nicht so ganz verstanden habe, ist, er möchte ja diese, hast du gerade schon gesagt, diese Art Inflationsspirale bremsen. Wie denn überhaupt, würde das was helfen?
Naja, die Grundidee, die dahinter steckt, ist irgendwie zu sagen, wenn jetzt die Löhne noch weiter steigen, dann steigen auch wieder die Preise für die Produkte und dann sozusagen nimmt das eine Dynamik an, die sich nicht mehr aufhalten lässt, dann wird das alles immer teurer. Aber das ist ja Blödsinn. Also erstens mal ist es völlig gerechtfertigt zu sagen, dass höhere Preise auch höhere Entgelte rechtfertigen. Zweitens ist es so, dass wenn man jetzt nur eine Einmalzahlung geben würde, die ja sofort aufgebraucht ist, oder gut, vielleicht kannst du dir 2.000 Euro kannst du dir auch aufsparen und jeden Monat 200 auszahlen, aber spätestens nach einem Jahr ist die Kohle weg und dann sind die Preise immer noch hoch. Und drittens ist es ja auch so, wenn wir eine Tarifforderung aufstellen, dann geht es ja nicht nur darum, die Inflation auszugleichen, dann gucken wir auch, welche Gewinne haben die Unternehmen gemacht und welchen gerechten Anteil können wir an dem Gewinn der Unternehmen fordern. Das ist die Umverteilungskomponente, so nennt sich das. Die wird da ja gar nicht berücksichtigt. Es gibt richtig viele Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie, das haben wir auch in der Stahlindustrie gesehen, die richtig gute Gewinne gemacht haben. Ja. Und da jetzt zu sagen, wir verzichten auf unseren gerechten Anteil, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und der vierte Punkt ist, um das rund zu machen, es ist halt besonders für junge Menschen wirklich ungerecht. Weil wenn du 2.000 Euro bekommst, dann kriegst du die einmal, wenn du nächstes Jahr in Rente gehst, denkst du dir, geil, die nehme ich mit, passt. Wenn du aber noch 30 Jahre vor dir hast zu arbeiten, dann bringt dir die 2.000 Euro nichts, weil wenn du die auf die 30 Jahre umlegst, bleibt im Endeffekt nichts mehr übrig. Wenn du aber jeden Monat 7-8%, was wir hier gefordert haben, mehr Entgelt bekommst, hast du das ja für eine gesamte Arbeitszeit während deines Lebens. Ja. Das heißt, auch jede weitere Lohnforderung baut dir darauf auf. Das heißt, was hier gemacht wird, ist eigentlich ein Sparbrötchen und es geht, wie so häufig in den letzten Jahren, halt am Ende auf unsere Kosten und da machen wir nicht mit.
Das ist ein klares Statement, das gab es ja auch schon von der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi, die genau das gesagt hat, was du auch schon gesagt hast. Also Tarifpolitik wird jetzt nicht im Kanzleramt gemacht. Und heißt denn das jetzt aber trotzdem, weil, also es war eine große Nachricht, man konnte das überall lesen. Ich glaube, am 4. Juli soll jetzt dieses Treffen von Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern im Kanzleramt irgendwie stattfinden. Was meinst du denn, was heißt das denn für unsere kommenden Tarifverhandlungen?
Also es hat nicht nur die DGB-Vorsitzende gesagt, dass das nicht im Kanzleramt gemacht wird, sondern auch unser erster Vorsitzender Jörg Hofmann hatte ja schon, ich glaube vor 3 Wochen gesagt, dass wir uns nicht in Tarifforderungen reinreden lassen. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, haben auch eigentlich alle Beteiligten, sogar die Arbeitgeber, gesagt, das ist kein vernünftiger Vorschlag. Dementsprechend werden wir einfach unsere Pläne weitermachen. Wir sind jetzt ja, wenn wir senden, dann haben die Tarifkommission schon die Forderungen beschlossen. Und ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen sich davon nicht beeindrucken lassen.
Und bevor wir dann jetzt zum Nachklapp der Stahl- und Eisenindustrie des Tarifabschlusses kommen, Vielleicht jetzt nochmal ein ganz kurzer Ausblick auf die Metall- und Elektroindustrie. Da gab es jetzt auch schon den ersten Beschluss zur Forderung, oder?
Genau, die Forderungsempfehlung wurde gemacht. Also, wer sich interessiert, wir hatten ja letztes Jahr um die Zeit, nee, es war früher, das Talkteam-Tarif. Da haben wir nochmal wirklich intensiv alle Schritte zu der Tarifrunde mal aufgelistet. Könnt ihr euch mal anhören. Es läuft ja immer so, es gibt Diskussionen in den Tarifkommissionen. Der Vorstand beschließt dann eine Forderungsempfehlung und dann beschließen, gucken sich die Tarifkommissionen das an, sagen, passt das für uns, und dann wird in den Tarifkommissionen eine Forderung beschlossen. Und der Vorstand hat jetzt letzte Woche 7-8% empfohlen und Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, haben die Tarifkommission noch nicht getagt. Aber genau, das würde die Debatte stattfinden und dann gibt es eine Forderung, die wahrscheinlich irgendwie sich in dem Bereich bewegen wird, 7-8%. Es wird von der Tarifkommission, die werden darüber beraten, das beschließen und das sind dann die jeweiligen Forderungen für die Verhandlungen in den Tarifgebieten. Und da müssen wir einfach dann jetzt in der nächsten Folge drauf gucken, was dabei rausgekommen ist. Und wir werden uns da auch mit schwerpunktmäßig noch beschäftigen, wieder auch Gäste einladen. Aber das nimmt jetzt Fahrt auf und klar, ich glaube, alle sind schon in den Vorbereitungen.
So, stopp. Es gibt was Neues. Es kam gerade eben bei der Produktion eine Sprachnachricht rein. Mal hinhören, bitte.
Hi, kurzes Update zur Tarifpolitik. Die Tarifkommission in den Tarifgebieten haben getagt und haben sich auf 8% Entgelterhöhung geeinigt. Das heißt, jeden Monat 8% mehr ist die Forderung. Das geht jetzt nochmal in den Vorstand nach Frankfurt. Da wird nochmal alles zusammengelegt und bis zum 12. Juli wird da die finale Forderung dann beschlossen. So sieht's aus und wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir uns dann das nochmal ganz genau an. Bis denn. Tarifrunde, die wird heiß und dass sie heiß wird, zeigt ja auch, dass es jetzt schon im Endeffekt sogar von der Politik da irgendwie auch Versuche gibt, Einfluss drauf zu nehmen. Aber wie gesagt, wir bleiben da stabil und die Kolleginnen und Kollegen in der Tarifkommission, die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben wissen genau, das Einzige, was uns bei Tarifrunde hilft, unsere eigene Kraft ist. Wir werden es da von niemandem reinreden lassen.
Kommen wir jetzt zu unserem ersten Interview in der heutigen Folge. Ich habe Moritz Engels nochmal angetickert. Der erklärt uns nochmal, was gerade der Abschluss in der Stahl- und Eisenindustrie war. Und was die Kolleginnen und Kollegen da raushandeln konnten. Und ich glaube, das können wir uns jetzt einfach mal anhören. Die Tarifsaison hat begonnen und nach der zweiten Warnstreikwelle in der Eisen- und Stahlindustrie gibt es jetzt ein Ergebnis. Satte 6,5% Lohnerhöhung konnten in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie erstritten werden. Und das muss man mal festhalten, der höchste Abschluss seit 30 Jahren. Und dieser Abschluss wurde jetzt auch in der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie übernommen. Wie es dazu kam und was noch alles erstritten wurde, erzählt uns Moritz Engels, Betriebsrat bei ThyssenKrupp und Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission in NRW. Hi Moritz, schön dich zu sehen.
Grüß dich Linda, schön auch dich zu sehen. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ich habe eine ganz wichtige Frage vorweg und da musst du jetzt ehrlich sein. Was hast du als allererstes gemacht, als der Abschluss da war? Was ist passiert?
Was macht man als allererstes? Man diskutiert über das Ergebnis. Man diskutiert in der Verhandlungskommission über das Ergebnis, ob das denn wirklich so passt.
Ups, das passiert den Besten. Das ist tatsächlich Moritz' Handy, was während der Aufnahme ganz kurz mal geklingelt hat.
Aber auf dem zweiten Gedanken haben wir uns alle angeguckt und uns grinsend angesehen. Und durch die Gesichter der anderen Verhandlungskommissionsmitglieder dachte ich mir schon, okay, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus.
Sehr schön. 6,5%, ich habe es gerade schon gesagt, das ist tatsächlich der höchste Abschluss seit 30 Jahren in der Eisen- und Stahlindustrie. Was konnte denn noch erstritten werden und was steckt da jetzt überhaupt alles hinter? Vielleicht kannst du es das mal aufdröseln.
Ja klar, genau, du sagtest, es ist 6,5% Lohn- und Gehaltssteigerung. Hm. Das bedeutet auch 6,5% Steigerung der Ausbildungsvergütung. Jetzt für die Monate Juni und Juli gibt es für alle Beschäftigten 250 Euro als Festgeldzahlung, weil es einfach in den Unternehmen mit den Abrechnungen sonst nicht vernünftig hinhaut. Für Auszubildende gibt es für die beiden Monate 100 Euro, also insgesamt 200 Euro. Darüber hinaus wurden die Tarifverträge zur Altersteilzeit super wichtig verlängert, zur Beschäftigungssicherung. Da ist in der Eisen- und Stahlindustrie auch die unbefristete Übernahme der Auszubildenden drin geregelt und der Tarifvertrag für Werkverträge, die drei wurden auch mit verlängert. Das ist auch nicht selbstverständlich, muss man immer wieder erwähnen. Und was auch noch mit verhandelt wurde, was auch mit im Ergebnis ist, ist eine Verhandlungsverpflichtung, eine verlängerte Verhandlungsverpflichtung für Dualstudierende. Die ist aber befristet und da ist die Deadline knallhart. Da werde ich auch drauf bestehen bis zum 31.07. diesen Jahres, also quasi schon in einem Monat. Der Tarifvertrag, der steht soweit. Da müssen nur noch organisatorische und redaktionelle Änderungen getätigt werden. Und dann haben wir einen richtig guten Tarifvertrag für Dualstudierende in der Fläche. Den ersten, den es gibt. Und einen Tarifvertrag, auf den wir wirklich stolz sein können, dann in der Eisenstahlindustrie. Weil es für über 90% der Unternehmen bei uns in der Branche eine deutliche Verbesserung für die Dualis geben wird.
Das ist so schön, dich so zufrieden zu sehen, weil das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, warst du wirklich, man kann es nicht anders sagen, sehr kampfbereit.
Ja.
Und ihr habt euch ja schon warm gelaufen für jegliche Dinge, die da hätten kommen können. Insgesamt abschließend würdest du sagen, ist es ein gutes Ergebnis, oder?
Ja, also ich bin voll zufrieden. Bisher die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen hier im Betrieb, aber auch auf Social Media, aus den anderen Betrieben, aus der Tarifkommission, die letzte Woche schon das erste Mal über das Ergebnis beraten hat. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Natürlich haben wir Abstriche gemacht, was die Laufzeit anging, die 18 Monate. Aber auch mit den Prozenten sind wir etwas runtergegangen. Aber niemand hätte mit der 6 vorm Komma gerechnet. Da hat die Verhandlungskommission, aber ganz vorne unser Verhandlungsführer Knut Giesler, richtig gute Arbeit geleistet. Aber man muss auch sagen, die Warnstreiks, die wir gemacht haben, über 30.000 Stahlerinnen und Stahler sind auf die Straße gegangen. Wir haben richtig Druck entfaltet. Es haben mich hier bei mir im Betrieb auch Teamleiter angerufen. Die hatten Angst, dass wir noch einen Warnstreik machen, dass noch mehr Produktionsausfälle da sind und dadurch noch mehr Geld flöten geht. Und das sollen ja Warnstreiks erzeugen, finanzieller Schaden und Druck ausüben für unsere Verhandlungen. Und das hat wunderbar geklappt. Und die Kolleginnen und Kollegen hatten Spaß auf den Warnstreiks. Die Warnstreiks waren lange, die waren hart. Und wir hätten auch alles vorbereitet gehabt, jetzt in dieser Woche in einem unbefristeten Streik zu gehen. Ich habe hier in meinem Büro noch alles voller Fahnen und Klatschpappen und Trillerpfeifen liegen. Das muss ich die nächsten Tage mal wegräumen. Wir wären bereit gewesen, das haben die Arbeitgeber gemerkt. Und deswegen konnten wir dieses Ergebnis erzielen. Also ich bin wirklich sehr zufrieden.
Das freut mich zu hören. Und auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Abschluss. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns nochmal ganz kurz zu erklären, was da jetzt für uns rumgekommen ist.
Ja, total gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist noch nicht angenommen, das Ergebnis. Das wird am 8. Juli passieren in der Tarifkommissionssitzung. Das ist dann final angenommen, ist das Ergebnis. Da glaube ich aber, wird es eine große Zustimmung geben. Ich möchte noch abschließend den Kolleginnen und Kollegen in der Metallelektroindustrie und auch in den anderen Branchen, wo jetzt die Tarifrunde gerade erst losgeht, ganz viel Glück und Solidarität wünschen. Wenn Solidarität gebraucht wird, die Stahlarbeiter sind gerne dabei und besuchen euch auch auf den Warnstreiks oder wenn es weitergeht, auch auf den unbefristeten Streiks. Auf uns könnt ihr zählen und macht es uns nach und gebt richtig Gas jetzt im Sommer.
Ja, das waren starke Worte, gewohnt von Moritz Engels, muss man sagen. Vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch.
Ja, und Glückwunsch zum starken Tarifergebnis. Das gibt uns auch nochmal Wind für die Metall- und Elektroindustrie und war ein richtig guter Auftakt für das Tarifjahr.
Ja, auf jeden Fall. So, und ich glaube, jetzt sind wir dann auch an einem Punkt, wo wir verraten können, wo wir uns eigentlich gerade befinden, warum wir überhaupt zusammen in einem Raum sitzen. Das kommt ja nicht so oft vor. Wir befinden uns in Sprockhövel in der Nähe von Wuppertal und auf der GAF-KAJAF-Konferenz.
Genau, wir sind im schönen Sprockhövel im Bildungszentrum und GAF-KAJAF-Konferenz findet ja einmal im Jahr statt, mal im Sommer, mal im Winter. Und genau, wir sind hier mit richtig vielen GAF-Mitgliedern von Gesamt- und Konzernjugend- und Ausbildungsvertretungen und diskutieren eigentlich unfassbar viele Themen gleichzeitig. Ist richtig cool.
Ja, ich bin jetzt gerade erst angekommen. Ich habe den Vibe schon ein bisschen spüren können. Also es waren alle, jetzt ist gerade das Ende des zweiten Konferenztages. Mhm. Es sahen ein paar schon müde aus von den ganzen Diskussionen, muss man sagen, aber trotzdem sind sie noch heiß dabei. Du hast es jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber ich glaube, man muss es vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer aufdröseln, was das denn genau ist, diese GAF-KAJAF-Konferenz. Was passiert denn hier jetzt 3 Tage lang?
Also die IG Metall-Jugend lädt einmal im Jahr alle Mitglieder von gesamten Konzernen, Jugend- und Ausbildungsvertretungen ein, um sich auszutauschen und einfach weiterzubilden. Also es ist eine Weiterbildungskonferenz, wo man sich austauscht, wo viele Workshops stattfinden. Wir hatten einen Vortrag zu Beginn zum Thema Digitalisierung der beruflichen Bildung. Dann haben wir ein Barcamp gemacht. Das heißt, es konnten die Themen, die gerade in den Betrieben brennen, konnten alle mitbringen und eigenständig Workshops organisieren und diskutieren, sich austauschen. Das hat richtig gut funktioniert und alle hatten Spaß und sind da weitergekommen in ihren Themen. Und heute haben wir Workshops gemacht den ganzen Tag von agilen Arbeiten in der JAF über Beteiligungsmanagement und nochmal zur Frage, irgendwie, wie entwickelt sich eigentlich unsere Ausbildung und berufliche Bildung in den nächsten Jahren weiter, war alles mit dabei und heute Abend gibt's noch ein bisschen Party und ich glaube, den Leuten, denen geht's gut.
Ich glaube auch, ich werde aber nochmal nachfragen und das könnt ihr jetzt gleich hören, was die TeilnehmerInnen denn so gelernt haben und mitgenommen haben auch für Themen und wie es ihnen so gefallen hat.
Mit wem stehe ich denn hier? Ich heiße Tamira Stahl und ich bin aus dem Volkswagenwerk Baunatal Kassel.
Und das ist deine erste GJAF-Kajak-Konferenz?
Genau, das ist meine erste GJAF-Kajak-Konferenz und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Wie gefällt es dir denn bis jetzt?
Also super, wir hatten bisher super Workshops, Impulsvorträge, selber auch, was man in den Gruppenarbeiten rausgearbeitet hat, war top. Und ja, also ich kann bisher nur positiv davon berichten.
Auch Max Noack von der Firma Schaeffler in Schweinfurt ist das erste Mal dabei und man könnte sagen, er ist begeistert.
Super Betreuung, super Team. Die Workshops sind der Hammer, also inhaltlich sowie vorbereitet, fachlich. Wir haben großartige Inhalte, die wir durcharbeiten. Gerade so das Thema, wie bringen wir unsere Jugendarbeit wieder nach Corona auf die Laufbahn? Ja, wie gehen wir auf unsere Azubis zu? Wie motivieren wir Azubis wieder mehr, sich aktiv auch im Betrieb zu engagieren? Gerade auch im Hinblick auf die Tarifrunde und die anstehende JAF-Wahl. Ne?
Und du hast jetzt schon ein bisschen was angeschnitten, aber gibt es jetzt noch so bestimmte Impulse, gerade aus den Workshops, die du mitnehmen kannst für deine betriebliche Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Was mich krass geflasht hat, war das Thema psychische Belastung in der Ausbildung. Also das ist ein großes Thema und wir sind in Deutschland viel zu wenig darüber aufgeklärt. Auch wir haben viel zu wenig Angebote in den Betrieben aus pädagogischer Sicht. Ja, in den meisten Betrieben, in den größeren Betrieben gibt es auch professionelle Hilfe. Die kleineren Betriebe, ja, bei denen sieht es schon eher schwieriger aus. Da muss man sich extern Hilfe suchen und diese Hürde müssen wir versuchen abzubauen, dass auch jeder die Möglichkeit hat, über seine Probleme zu sprechen und Hilfe zu bekommen.
Und auch Lasse Rieband, der bei Volkswagen in Braunschweig arbeitet, hat mir gesagt, er hatte nicht nur viel Spaß, sondern er hat auch richtig was gelernt.
Also ich würde sagen, am prägnantesten für mich war der Organizing-Workshop, den wir heute hatten. Also beteiligungsorientiertes Management war das. Und jetzt gerade nach der Corona-Pandemie haben wir auch das Problem, dass wir uns irgendwie überlegen müssen, okay, wie reaktivieren wir jetzt wieder KollegInnen und kriegen irgendwie wieder Bewegung in unsere Belegschaft und die Leute, die wir betreuen, irgendwie mit rein. Und da konnte ich viele gute Impulse mitnehmen und da werden wir, glaube ich, noch einiges irgendwie umsetzen können im Betrieb.
Mit wem stehe ich denn hier nochmal?
Marla von Filling und der Firma Continental.
Selina, auch von Continental, komme aber aus Berlin.
Marla, es ist jetzt deine zweite GJAF-Kajak-Konferenz, hast du mir schon verraten.
Ja.
Was konntest du denn aus deiner letzten GJAF-Kajak-Konferenz so mitnehmen? Ist das so ein Ereignis, wo man wirklich dann in den Workshops was erarbeitet und man nimmt es mit in den Betrieb und kann da weitermachen?
Ja, wir hatten in einem Workshop gelernt, wie man aktuelle Themen angeht und wie man die ausarbeitet, wie man so einen Zeitplan erarbeitet. Das hatte ich hier angefangen und konnte das dann bei mir im Gremium mitnehmen. Und man hat viele Anregungen bekommen durch den Austausch, auch durch die anderen Firmen, die hier vertreten sind. Auch einfach Themen, die einem vielleicht gar nicht präsent waren, die man noch angehen kann.
Selina, ist deine erste GJAF-Kajak-Konferenz?
Genau.
Wie gefällt es dir bis jetzt?
Ich freue mich natürlich, dass ich hier sein kann. Bin sehr stark beeindruckt und natürlich, wie Marla auch schon gesagt hat, der aktive Austausch. Also man kennt es von Conti, durch die KJAF und auch GJAF, dass man da mit den unterschiedlichen Standorten von Continental in Austausch kommt. Aber hier ist es doch Tatsache so, dass so viele große Unternehmen zusammenkommen. Und was ich so gut finde, also man hört zwar vieles Positives, aber auch Negatives, aber man kann auch viel vergleichen. Also man sieht halt Ähnlichkeiten, wie es doch gleich abläuft in den unterschiedlichen Unternehmen und das finde ich ziemlich cool. Und natürlich außerhalb vom Seminar abends dann zusammensitzen und ja, da kommen so die besten Themen zustande.
Ich habe auch Imke Diekener getroffen. Sie arbeitet bei Volkswagen in Emden und sie hatte sehr viel Spaß. Auch für Sie war es die erste GJAF-Kajak-Konferenz, aber...
Gerne wieder?
Gerne wieder, gerne, gerne wieder. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich bin hier eigentlich ganz offen reingegangen und hatte so noch gar keine Vorstellung, wie es so wird. Und gerade gestern der Tag hat mir richtig gut gefallen, weil wir halt die ganzen Themen selber bearbeiten konnten. Da war jetzt keiner vorne dabei, der gesagt hat, hier Leute, jetzt bearbeitet mal diese Thematik, habt ihr hier die Leitfrage, sondern das war wirklich, wir Jaffis alle auf einem Haufen und wir haben einfach die Diskussion so sprudeln lassen und das hat echt viel Spaß gemacht und auch heute mit den Workshops, wo wir noch mal tiefer in Diskussionen reingegangen sind, ja, da nimmt man natürlich richtig viel mit, wenn man da die ganze Zeit in diesem Austausch dann auch ist mit den anderen Jaffis und auch guckt, wie es dann in anderen Betrieben abläuft.
Ja, das hört sich tatsächlich nach einer Menge Spaß an und auch nach einer Menge produktivem Arbeiten. Ein wichtiger Teil der diesjährigen Konferenz war ja auch der Polit-Talk. Das war ja auch ein besonderer Polit-Talk. Was genau war denn da die Idee, Florian?
Also wir haben ein richtig hochkarätiges Podium da. Wir haben Jessica Rosenthal, die Bundesvorsitzende der Jusos da, sitzt ja auch im Bundestag im Parteivorstand. Sarah Lee Heinrich, das ist die Bundessprecherin der Grünen Jugend. Wir haben den Tim Schütz, das ist von den Julis, der stellvertretende Landesvorsitzende in NRW und das ist die Jugendorganisation der FDP. Und wir haben uns überlegt, wir laden einfach mal die frisch gebackene Ampelkoalition, die Jugendorganisation ein und spiegeln den einfach mal, wie die gerade Situation in unseren Betrieben ist und für die junge Generation. Weil was ja eigentlich jeden Tag passiert ist, dass irgendwie Lobbyarbeit betrieben wird und große Konzerne gehen an die Politik und sagen, das hätten wir gerne. Das können wir ja auch machen als IG Metall-Jugend. Wir wissen ja genau, was unsere Themen sind und wo wir eigentlich Unterstützung vielleicht auch bräuchten von der Politik. Wir machen das meiste selbst, aber hin und wieder ist es ja mal nicht schlecht. Berufsbildungsgesetz, die Dualstudierenden müssen geregelt werden, das duale Studium. Da muss es ein Gesetz für geben und zum Beispiel die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Das sind ja alles Themen, Forderungen, die wir an die Politik haben. Und deswegen haben wir die eingeladen und ja, machen einfach ein Lobbygespräch mit denen und sagen denen, was wir wollen und was wir brauchen. Und das, genau, da freuen wir uns, dass die alle gekommen sind. Und das wird jetzt auch nicht nur ein netter Talk, sondern werden wir auch Themen platzieren.
Finde ich übrigens immer noch eine sehr, sehr gute Idee. Viel geiler, als die Leute einfach nur aufs Podium zu setzen und die dann einfach ihre Plattitüden und Versprechen raushauen zu lassen, sondern einfach auch mal mit den Ehrenamtlichen diskutieren zu lassen. Und was die PolitikerInnen da mitgenommen haben, das habe ich sie einfach mal selber gefragt.
Das müsste leider europäisch aufgehangen werden. Weil die
ganze Sache ist trotzdem das Gefühl, naja, also es geht hier um zwei Drittelmehrheit. Selbst wenn Russland ist, ist immer wieder gesagt, das Problem ist halt die Akademie.
Ja, so in etwa hat sich die Diskussion dann angehört. Und Jessica Rosenthal, Vorsitzende der Jusos und auch Mitglied im Bundestag, hat in ihrer Runde mit den Ehrenamtlichen ganz viel über die duale Ausbildung gesprochen, darüber, wie sie anerkannt wird, wie man daran arbeiten muss, dass sie einen besseren Stand in der Gesellschaft hat. Und die Beispiele, die sie dann von den Ehrenamtlichen aus der Praxis bekommen hat, haben sie nochmal richtig darin bestärkt, dass sie dieses Thema nochmal weiter im Bundestag pushen muss.
Auf jeden Fall, weil hier ja auch einfach klar wird, dass das eine ganz reale Erfahrung ist. Also einerseits so werden eigentlich Ausbildungsplätze wirklich offen besetzt oder wird dann nicht auch ausgesiebt. Und dann aber auch der Punkt, gibt es diese Anerkennung und diese Gleichwertigkeit eigentlich? Und wenn man dann sieht, ist eben nicht der Fall, dann zeigt uns das, glaube ich, was zu tun ist. Und dass wir es auch gemeinsam echt ins Zentrum rücken müssen. Weil ich sehe immer wieder, dass es dieses Thema so hinten runterfällt und darüber eigentlich viel zu wenig, gerade auf Bundesebene, wo es hingehört, gesprochen wird.
Und auch Sarah Lee Heinrich, die Bundessprecherin der Grünen Jugend, konnte aus dieser Diskussionsrunde ordentlich was mitnehmen.
Also ich fand den Austausch mega wertvoll und ich habe mich riesig gefreut, jetzt heute hier sein zu können. Das, was mich halt sehr umtreibt, ist vor allem die Frage der Klimatransformation. Und das, was ich ganz doll mitnehme, ist nochmal die Frage oder die Aufgabe, gerade dadurch, dass wir als Grüne Jugend versuchen, mit einem Fuß bei den ArbeiterInnen und bei den Gewerkschaften zu stehen und mit einem Fuß in der Klimabewegung und die ja sehr oft auch mal mindestens kulturell, oft auch inhaltlich aneinanderreiben, wie wir diese Rolle als Vermittler oder als Bindeglied dann noch stärker wahrnehmen können, auch vor Ort. Also ganz viele haben aus den Betrieben beispielsweise berichtet, dass sie schon versuchen, auf Fridays for Future zuzugehen, aber manchmal nicht so ganz wissen, wie man da den Griff dran kriegt. Und diese Aufgabe mehr wahrzunehmen, das würde ich voll gern machen. Und darüber denke ich jetzt gerade ganz viel nach. Und ich freue mich total daran, weiter mit euch zusammenarbeiten zu können.
Bei der Diskussionsrunde mit Tim Schütz, dem Sprecher der Julis in NRW, ging es heiß her. Das hat er selber auch gemerkt. Aber auch er konnte natürlich ganz schön was mitnehmen.
Ich selber arbeite ja auch noch in der Bauindustrie. Also für mich ist das total wichtig, da in den Austausch zu kommen, weil sich nur von Politiker zu Politiker zu unterhalten, bringt doch nicht so viel. Man macht ja Politik für die Leute in den Betrieben. Deswegen ist es unfassbar wichtig. Also für mich ist es ein großes Privileg, da auch immer zuzuhören und gar nicht immer nur selber zu reden, sondern auch einfach zuzuhören.
Besonders schön fand ich nochmal den Appell von Jessica Rosenthal an uns, an die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, weil...
Ich brauche euch. Bitte macht Druck, gerade auch für das Thema, gerade für die Ausbildungsplatzgarantie, aber auch viele andere Themen, für die wir hier streiten. Schreibt euren Bundestagsabgeordneten. Das bringt mir wirklich was, weil der Druck nur von innen heraus alleine wird es nicht richten. Ich brauche euch alle.
Das war es dann auch mit unserem Bericht aus Sprockhövel. Und wir wollen jetzt nochmal zu einem Thema vorangehen, was uns auch noch beschäftigen wird in diesem Jahr. Wir haben ja jetzt schon die Tarifbewegung gemacht, ein wichtiges Thema, was aber auch noch auf uns zukommt im November.
Oktober, November
sind die JAF-Wahlen und wie ihr euch da am besten vorbereiten könnt und wo ihr vielleicht auch gutes Infomaterial herbekommt. Das haben wir mal nachgefragt bei Jan Wilde aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende und der hat uns das nur ein bisschen aufgeschlüsselt, was es da für hotten Scheiß gibt auch für euren Wahlkampf. Es geht wie immer Schlag auf Schlag. Nach der Betriebsratswahl machen wir uns jetzt bereit für die Wahl der Jugend- und AuszubildendenvertreterInnen. Die findet zwar erst im Oktober statt, aber es gibt einiges vorzubereiten, Leute. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warte mal, Jugend- und Auszubildendenvertreter, ist das die JAF? Was ist die JAF denn eigentlich? Ist gar kein Problem. Das erklären wir in diesem Interview jetzt nicht, das haben wir aber schon mal sehr ausführlich erklärt. Schaut doch mal in unsere Folge How to Survive Ausbildung aus dem August im letzten Jahr. Da haben wir alles ganz genau aufgedröselt. Aber jetzt erstmal zurück zur Wahl in diesem Oktober. Wir haben uns gedacht, wenn ihr jetzt eine Wahl vorbereitet, helfen wir euch einfach mal hier in diesem Podcast, eure To-Dos mal auf Reihe zu bekommen. Und das mache nicht ich, weil ich bin hier jetzt nicht die ausgeschriebene Expertin für JAF-Wahlen, sondern das machen wir mit Jan Wilde aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende. Denn die JAF-Wahl ist nämlich genau dein Thema, oder?
Das stimmt.
Na, geil, perfekt. Schön, dass wir zusammenkommen. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch hier zu sein mal wieder.
Sag mal, die Wahlen sind im Oktober. Das genau. Hört sich für mich irgendwie noch relativ weit weg an. Was müssen wir denn jetzt schon machen? Was muss denn jetzt langsam passieren?
Ja, der Oktober kommt ja auch schneller, als man denkt, ne? Und wir haben ja jetzt auch die Sommerpause dazwischen. Da ist ja auch viel Urlaub. Und deswegen ist es da schon mal gut, wenn man sich jetzt mal anschaut, was im Herbst stattfindet und das auch schon mal anfängt, ein bisschen vorzubereiten und jetzt akut sich schon mal Gedanken zu machen, wer könnte denn diese Wahl auch im Betrieb vorbereiten? Also konkret, das ist ja eine Aufgabe vom Betriebsrat, dann einen Wahlvorstand zu bestellen und das sich schon mal anzugucken, wer könnte da in Frage kommen.
Und wenn wir das gemacht haben, was kommt dann als nächstes?
Ja, wenn wir uns angeguckt haben, wer dafür in Frage kommt, dann sollte der Betriebsrat natürlich auch den Wahlvorstand bestellen, dass er anfangen kann zu arbeiten, sich da schon mal anzugucken, wann ist denn der Wahltermin? Das berechnet sich ja alles aus den Wahlunterlagen der letzten JAV-Wahl und dann auch an der Stelle mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung natürlich zu gucken, wie kann man die JAV-Wahl im Betrieb vorbereiten? Wann muss denn vielleicht noch eine Jugend- und Auszubildendenversammlung stattfinden etc.?
Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, weil ja, du hast schon recht. Der Oktober kommt schneller, als man denkt. Was würdest du denn sagen, wann sollte man anfangen, den Wahlkampf zu planen?
Ja, wie gesagt, also je eher, desto besser, um zu gucken, wann kann man in Kontakt treten mit den Auszubildenden, mit den Dualstudierenden und die Wahl da auch bekannt machen, auch anzusprechen, ob sie nicht eventuell auch kandidieren wollen für die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das sollte man dann jetzt auch schon machen, damit einem nicht die Zeit da einen Strich durch die Rechnung macht. Und da bieten wir ja auch ganz viele Materialien zu an.
Ja, gutes Stichwort. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn man jetzt schon ein paar Fragezeichen beim Zuhören hatte, dann gibt's doch sicher irgendwo eine Seite, wo man sich informieren kann, das besser auf Reihe zu kriegen oder unterstützt wird, den Wahlkampf zu führen, oder? Wo ist denn das?
Ja, das ist definitiv korrekt. Und es gibt da eine Adresse, die sollte man sich dann auf jeden Fall merken. Das ist unser JAV-Portal, jav-portal.de. Und da findet man alle Informationen und einfach auf IG Metall Jugend klicken. Da haben wir alle Materialien, die es gibt, alle Broschüren, Infoflyer, die man sich da auch runterladen kann. Beziehungsweise ist es natürlich auch so, dass ein guter Ansprechpartner auch der die Jugendsekretärin vor Ort ist, von der IG Metall, die Geschäftsstelle, und da dementsprechend dann auch zum Beispiel so Plakate etc. auch zu beziehen aus der Geschäftsstelle, genau. Da gibt es ganz viele andere Informationen auch noch im JAF-Portal. Da haben wir zum Beispiel auch Online-Wahlhelfer zu finden. Und der unterstützt ja zum Beispiel auch den Wahlvorstand in der Durchführung der JAV-Wahl, also mit den Einhaltungen der Fristen. Er stellt die ganzen Musterschreiben etc., den kann man dort finden. Und in Zukunft wird es dort auch einen Mediengenerator geben, dass man zum Beispiel Sharepics und Plakate und Teamplakate, Kandidatinnenplakate und sowas dort entwerfen und auch downloaden kann. Und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen.
Ja, das hört sich mega an. Also jaf-portal.de ist die Adresse der Wahl in diesem Fall.
Genau.
Gut, dann beginnt jetzt mal wieder eine arbeitsreiche Zeit für unsere jungen Leute im Betrieb. Die dürfen jetzt starten in die Vorbereitung. Und ich könnte meinen, Jan, wir haben uns jetzt nicht zum letzten Mal gehört zur JAV-Wahl, ne? Bis zum Oktober, da schalten wir uns bestimmt auch ein, zwei Mal zusammen, könnte sein.
Also ich werde mir auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen.
Richtige Antwort. Schönen Tag dir noch, bis dann.
Dir auch, ciao.
Das war's auch schon wieder mit Edelmetall. So schnell kann's gehen.
Juli. Krass.
Ja, die Juli-Folge ist rum.
Ja, aber viel, viel erlebt. viel erlebt, viel Input in der Folge.
Ja.
Wir gehen jetzt Abendessen, Sprockhövel.
Oh ja.
Das ist immer auch ein Highlight.
Ja.
War schön, dass wir uns gesehen haben mal wieder.
Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Ihr müsst nicht traurig sein, ihr könnt uns wiederhören am 1. August. Das ist der erste Montag im August. Wir freuen uns schon auf euch. Und ja, das war's.
Tschüss aus Sprockhövel. Sprockhövel out.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.